der Menschheit im Lichte der östlichen Tradition. Und ich werde darüber sprechen und dann euch einen kleinen Bio-Vortrag geben. Ich glaube, wir kriegen das irgendwie durch.
Ja, schon.
Oh, super. Mhm. Super. Ich spreche, damit ich ein bisschen zu mir komme und damit die Atmosphäre ein bisschen gelöst wird, ein paar Mantren zur Einstimmung und dann spreche ich in hochdeutscher Sprache weiter. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachadine Nirvashesha Shunyavadi Paskatya Teshatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In der östlichen philosophischen Tradition gibt es im Wesentlichen drei ganz große Bereiche, in denen sich das Denken bewegt. Karma, Jnana und Bhakti. Hierbei ist Karma so etwas wie die These, Jnana wie die Antithese und Bhakti wie die Synthese. Ich möchte das jetzt erläutern und erklären. Karma behandelt sich mit dem Wissen, was der Welt zugewandt ist. Und gibt uns Unterweisungen und auch Hilfen, wie wir in der Welt besser zurückkommen, indem wir ihre Gesetze verstehen und uns zu eigen machen können. Im großen Wissen des Karmas befindet sich zum Beispiel der Ayurveda, das heißt das Medizinwissen. Das Wissen davon, wie man die Lebensdauer verlängert, wörtlich übersetzt. Im Karma-Bereich befindet sich auch Astrologie. Immer beliebter im Westen für diejenigen, die nicht das Zölibat gewählt haben, das sind die meisten, der Karma-Sutra, wie man nämlich in einer Zweierbeziehung zwischen Mann und Frau ein großes Maß an psychologischer, aber auch an physischer Freude erfahren kann. Die Grundthese von Karma ist, wir leben in dieser Welt, lasst uns versuchen, die Freude zu mehren und das Leid zu mildern. Ein Ansatz, der auch im Westen sehr bekannt ist. Demgegenüber steht die Lehre vom Wissen an sich. Karma ist die Lehre vom Tun, vom Werketun in dieser Welt. Und Jnana, das wäre jetzt die Antithese, ist das Wissen. Im Jnana geht es mehr darum, die Welt zu analysieren und sich dann aus ihr heraus zu lösen, um letztendlich als Ziel eins zu werden mit der großen Energie, dem Brahman. Die These von Karma ist, die Welt zu genießen, Leid zu vermeiden. Und die These von Jnana bedeutet, sich aus der Welt zu befreien. Und das hat einen bestimmten Grund, den ich gleich erläutern möchte. Der Kami geht in die Welt hinein und versucht, sie so gut wie möglich zu genießen. Der Jnani, wenn er auf die höchste Stufe seiner Entwicklung kommt, gibt die Welt auf. Diese Lebensstand, der durch so ein Sannyas-Stab, so ein Danda ausgelöst wird, ist praktisch der Lebensstand, den ein Weiser, ein Wissender, einer, der die, durch, die Welt durchleuchtet und erkannt hat, annimmt. Bei seiner Einweihung in den Sannyas-Stand nimmt der Mönch diesen Stab, geht von seinem Dorf, begleitet aus dem Dorf heraus und macht bereit, das Brecher mit dem Stab in die Erde. Der erste Schritt heißt das Dorf. Der zweite Schritt heißt menschliche Beziehung. Der dritte Strich heißt die Welt. Das malt er, ich habe es eben falsch ausgedrückt, das malt er so vor sich hin und dann schaut er sich ein letztes Mal zum Dorf zurück, wie ich das jetzt mache, schaut dann nach vorne, tritt über die drei Striche hinweg, womit er sagt, ich gebe das alles auf, ich lasse das zurück. Nie wieder werde ich in mein Dorf zurückkommen, nie wieder werde ich in menschliche Beziehungen zurückkommen, nie wieder werde ich in die Welt zurückkommen, aus der ich jetzt langsam den Weg der Erlösung oder Befreiung gebe. Es ist, wie ihr euch vorstellen könnt, ein sehr dramatischer Schritt, ein Schritt, der auch nicht ohne Probleme ist, denn viele Weltabgewandte, die das Leben eines schweifenden Philosophen annehmen, merken, dass ihre Sinne ihnen nicht den Gefallen tun, so einfach aufzugeben und sie werden wieder zurück zur Welt gebracht, gezogen und so weiter. Gut, wieso kommt der Weise, der den Weg des Jnana geht, des Wissens, zu dieser weltabtötenden Ansicht? Ich möchte euch gleich beruhigen, ich bin nicht ein solcher Sannyas, ich bin ein Mensch, der in der Bhakti-Tradition ist, der die Synthese zwischen diesen beiden Polen nimmt. Weltzuwendung und Weltablehnung. Aber ich möchte euch gerne das Denken des Jnanas, des Jnanis, des Weisens aus der östlichen Philosophie vorstellen. Es gibt im Jnana 6 verschiedene Wissensbereiche. Vaisheshika, Sankhya, Nyaya, Yoga und Vedanta. Ich habe nur 5 davon aufgezählt, weil das an ein bisschen kompliziert ist und uns zu sehr ins Detail geht. Der Weise versucht zunächst einmal zu analysieren, was ist diese Welt? Und wendet sich dazu der Vaisheshika-Theorie zu, der Atomtheorie. Nach dieser Theorie wird alles, was wir sehen, in Atome unterteilt, wie es in der heutigen Physik auch gemacht wird. Friedrich Capra, mit dem hab ich mal lange über diese Philosophie gesprochen, der sich sehr davon inspiriert fühlte und habe ihm dann Bücher durch einen Mönchsfreund von mir, der da sehr bewandert ist, in Amerika zukommen lassen. Vaisheshika, die Atomtheorie. Ich lasse es mal hier und tue das nicht total erläutern, denn so ganz bekannt ist sie mir ehrlich gesagt auch nicht, weil ich mich in anderen Dingen spezialisiert habe. Die nächste Philosophie ist die Sankhya-Philosophie. Das ist etwas, was Markus ziemlich umfassend gelernt hat. Da wird die Welt eingeteilt in Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, sind also grobe Kategorien, in denen sich die Gesamtmanifestation wiederfindet. Das ist ungefähr so, wie die Griechen das sehen. Mit Erde ist nicht der Humusboden gemeint, sondern einfach das Prinzip Erde oder die festen Substanzen, Wasser, die flüssigen Substanzen, Luft, die gasförmigen Substanzen und so weiter. Nach Sankhya kommt die Nyaya-Philosophie. Nyaya heißt so viel die Philosophie der Logik. Hier geht es um logische Zusammenhänge. Es ist interessant, auf der eine Schlussfolgerung von Logik ist, Der Mensch versucht in dieser Welt so viel wie möglich zu genießen. Aber es scheint, dass die Welt mehr ein Ort des Leides ist als ein Ort des Genusses. Und es wird so das Beispiel der Hand gegeben. Wie viel Freude kann mir die Hand wirklich geben? Man könnte sagen, wenn ich eine Wina spiele, es ist ein indisches Saiteninstrument, dann bereitet mir die Hand Freude. Aber ist das richtig? Ist es nicht eher die Musik, die ein Ausdruck des künstlerischen Sinnes ist, die Freude bereitet? Die Hand wirklich die Ursache für Freude? Und es wird dann in einer für uns Westler gerade humorvollen, anmutenden Art gesagt, die Hand kann uns eigentlich viel, viel mehr Leid geben als Freude. Nämlich, wenn man sie einklemmt, wenn man in zu heißes Wasser hineingeht, wenn man, die Witterungsumstände sind da. Und es wird dann analysiert, logisch analysiert, dass die Welt an und für sich immer von einer dünnen Hoffnung überlegt wird, dass die Freude uns Freude bereitet. Wenn wir aber auf den Grund gehen und durch diesen Schleier der Hoffnung durchgehen, sehen wir, dass sie uns Leid bereitet. Das ist eine der Schlussfolgerungen von Naya. Dann gibt es im Jnana, jetzt wird es vielleicht interessanter für euch, die euch mit spirituellen Themen schon befasst haben, gibt es dann den Yoga-Pfad. Im Yoga-Pfad geht es darum, dass man letztendlich Samadhi erreicht, nämlich die vollkommene Versenkung in das Göttliche. Und das wird erreicht, indem man einen Satz von Geboten ausführt, Lebensgeboten und dann Lebensregulierungen, indem man Yoga-Übungen macht, die Asanas, die einen erfrischen, die Pranayama-Übungen, die einen helfen, den Geist zu beruhigen. Und da kommt man dazu, Pratyahara, die Sinne langsam aus der Welt zurückzuziehen, und Haran, die Konzentration zu erlangen, Dhyan, die Meditation zu erlangen. Im Begriff Dhyan kommt das Zen und die damit verbundene Tradition. Und schließlich Samadhi, die völlige Vertiefung. Das ist so der achtfache Yoga-Weg. Und als letztes im Yoga wird dann, in dieser Leiter, Stufenleiter des Jnana, wird dann der Uttara Mimamsa oder Vedanta Sutra, Vedanta angegeben, nämlich Wissen um Gott. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, wo wir jetzt sind. Karma, die Weltzuwendung als These, Jnana, die Weltabwendung als Antithese. Jnana hat sechs Wissensbereiche in sich, die Atomtheorie, die Sankhya, das heißt die Analyse der Welt, Logik, Yoga und dann noch etwas und dann die Gottzuwendung. Das ist Jnana gewesen. Jetzt möchte ich als letztes die dritte, nämlich die Synthese, erwähnen. In der Bhakti-Tradition geht es weder um Weltzuwendung noch um Weltabwendung. In der Bhakti-Tradition versteht man, dass die Welt eine Energie Gottes ist und dass die Vollkommenheit des Daseins darin besteht, diese Energie Gottes in seinem Dienst zu beschäftigen, in einer liebevollen Haltung, in einer ekstatischen Liebesbeziehung, die man mit Gott eingeht. Man benutzt also, die Welt wird nicht als Objekt gesehen, sie zu genießen oder auszubeuten. Die Welt wird auch nicht als Objekt gesehen, von dem man sich loslöst, sondern die Welt wird als eine Brücke gesehen, als eine Möglichkeit, um in die spirituelle Welt zu erlangen, zu kommen. Es wird versucht, Gott in dieser Welt zu erkennen. In der Bhakti-Tradition gibt es zum Beispiel eine total spirituelle Sicht dieser Welt. Man sieht die Welt als die universale Form Gottes. Die Planetensysteme, die niederen sind die Füße, die Sonne und der Mond und die Augen, die Vögel sind der künstlerische Sinn Gottes und so weiter und so fort. Nun, als nächstes möchte ich, nachdem ich darüber gesprochen habe, These, Antithese und Synthese in der Bhakti, in der Liebe, Bhakti heißt so viel wie Liebe. In Indien würde man jetzt sagen, es ist bestätigt worden. Wenn nach einem philosophischen Abschnitt ein entsprechender Ton kommt, ist es eine Bestätigung. Aber es war vielleicht die Unruhe, die in Markus aufgeflattert ist. Man muss gerade einen schwierigen Kurs zu Ende bringen, einen Fernlehrkurs. So wird man zu den hier sehen. Ich möchte jetzt als nächstes behandeln, ganz kurz. Ich gebe euch also eine Tour de force durch die indische Philosophie. Es geht mir um ein paar sehr wichtige Dinge. Diese theoretischen Dinge benutze ich nur als kleine Steine, um zu existenziell wichtigen Themen zu kommen. Es geht mir jetzt als nächstes um die Entwicklung des Menschen zu dieser Bhakti, zu dieser Liebe hin. Ja? Vielleicht in der Hoffnung, dass ihr selber, die euch vielleicht gleich wiederentdeckt auf verschiedenen Entwicklungsstufen in eurer menschlichen Entwicklung, in eurer eigenen Lebensgeschichte, dass ihr euch vielleicht wiedererkennt und von dort aus die nächsten Schritte anvisiert. Und so, ich möchte euch etwas Hilfreiches geben, was euch inspiriert und vielleicht als ein Handwerkszeug zur eigenen Entwicklung dient. Die erste Stufe des Menschen, die erste Bewusstseinsstufe, ist ziemlich karmahaft, weltzugewandt. Man nennt sie Anamaya. Anamaya, identifiziert man sich ganz mit der Nahrung, wie ein Baby zum Beispiel. Für das Baby ist völlig egal, was für politische und philosophische Ansichten vertreten werden. Das Baby interessiert nur eines. Es will trinken. Milch von der Mama. Wenn wir diese Bewusstseinsstufe zusammenfassen würden mit einem einzelnen Wort, würden wir sagen, ich bin, weil ich esse. Anamaya. Ich hatte mal eine Tante, die war auf dieser Bewusstseinsstufe. Wenn immer es irgendwelche Probleme gab, dann hat sie sich große Mengen von Schwarzwälder Kirschtorte einverleibt, um zu denken, so dieses Problem lösen zu können. Das ist Anamaya. Die nächste Stufe ist die Bewusstseinsstufe, die man als Pranamaya bezeichnet. Prana, wissen alle Yoga-Kundigen, bedeutet so viel wie die Lebensluft. Durch Pranayama, die gezielte Behandlung dieser Lebenslüfte, kann man unglaubliche Bewusstseinsstufen erreichen. Sehr schnell auch sehr ruhig bzw. sehr aktiv werden, je nachdem, wie man das anwendet, diese Wissenschaft. Auf Pranamaya, auf dieser Bewusstseinsstufe, identifiziert sich ein Mensch mehr mit seinen Tätigkeiten. Es ist der Tätigkeitsmensch. Wenn man solch einen Menschen fragen würde, wer bist du, dann würde er sagen, ich bin ein Musiker oder ein Handwerker. Er ist völlig mit den Tätigkeiten identifiziert und das ist er. Ich bin, weil ich handle, wäre sein Bewusstsein. Die nächste Stufe heißt Dhyanamaya, wo sich ein Mensch mehr mit philosophischen Inhalten, mit Wissen auseinandersetzt. Wenn man ihn fragt, wer bist du, würde er vielleicht sagen, ich bin ein Kommunist oder ich bin ein Sozialist oder ich bin ein Anarchist oder ich bin ein Baruist, wenn es das schon gibt. Vielleicht wird es das eines Tages geben. Nicht, es sind so intellektuelle Konzepte, die ihn bewegen und für die er bereit ist, einzutreten und sich auch durchzusetzen und das zu etablieren in dieser Welt. Dhyanamaya. Der Westen hatte eine Entsprechung in dem Descartes-Satz gefunden, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Der Osten würde sagen, ich bin, weil ich denke. So in dem Bewusstseinsfeld befindet sich der Mensch in der dritten Entwicklung. Diese beiden Ebenen oder drei Ebenen lassen sich in unser Paradigma, was wir jetzt schon kennen, einordnen. Anamaya, ich bin, weil ich esse. Pranamaya, ich bin, weil ich handle, ist in dem Karma-Bereich, der weltzugewandten Bereich, einzuordnen. Jnanamaya, ich bin, weil ich denke, ist mehr in dem Jnana-Bereich zu finden. Nun geht es weiter. Die vierte Bewusstseinsstufe heißt Vijnanamaya. Normalerweise habe ich so ein Flipboard oder eine Tafel oder einen Overhead-Projektor. Jnana, das Wissen, Vijnana, V-I davor, heißt so etwas wie verwirklichtes Wissen. Wissen, das seine Kulmination gefunden hat in Erfahrung. Ein Mensch, der auf dieser vierten Bewusstseinsstufe ist, erkennt Folgendes. Das Körperliche, sowohl die Nahrungsaufnahme und die Sinnaktivität, ist nur ein Tätigkeitsfeld für mich, die ewige Seele. Das grobstoffliche Tätigkeitsfeld nämlich. Und das Intellektuelle ist auch nur ein Tätigkeitsbereich für mich, die Seele, nämlich das feinstoffliche Tätigkeitsbereich. Wer ist der Täter? Oder wer ist der Handelnde, der sich auf diesen verschiedenen Ebenen beschäftigt? Seht mal, bei uns im Leben, manchmal gehen wir ganz in das Körperliche hinein, dann essen wir eine gute Mahlzeit und begeben uns vielleicht in den Garten der Lüste mit einem geeigneten Partner, für den wir Gefühle empfinden. Ein anderes Mal begeben wir uns in ein wildes Tätigsein. Ich könnte mir vorstellen, hier in eurem Lebensgut müsst ihr manchmal ganz schön ausbessern und renovieren und streichen und ackern, wie wir das auch auf unseren Farmgemeinschaften machen müssen. Und dann gibt es manchmal solche Situationen wie hier, wo wir versuchen, uns zu konzentrieren auf ein besonders intellektuell ist das nicht, ein Wissensgebiet, Informationen, und sind dann in diesem Tätigkeitsfeld des Intellektes beschäftigt. Aber wer ist der Täter? Wer ist der, oder besser, der Handelnde? Das soll rausgefunden werden auf der Vijnanamaya-Stufe. Wenn es euch daran liegt, euch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, möchte ich euch eine einfache Übung, wie die Yogis der Altzeit machten. Sie setzten sich an einen Fluss und schauten sich in das Spiegelbild hinein, ganz lange, und fragten sich immer wieder die Frage, wer bin ich? Heutzutage gibt es schöne Kristallspiegel in jeder durchschnittlichen Toilette. Das kann man sich mal vorstellen und sich so anschauen. Nicht mit dem Auge, mit dem Sicht, wie sehe ich heute aus oder was muss ich noch an Reparaturen in meinem Face machen, in meinem Angesicht machen. Was muss ich noch schminken, wenn ich eine Frau bin, oder als Mann, was muss ich noch rasieren unter Umständen, um im sozialen Bereich zu bestehen. Schaut euch mal in den Spiegel ganz anders an. Bin ich das oder wer bin ich? Und ihr werdet sehen, wenn ihr immer wieder diese Frage aus dem Inneren stellt, dass ihr zu einer ähnlichen Verwirklichung kommt. Man darf keine Angst haben und muss bereit sein, die Höhlen hinter sich zu lassen. Ihr werdet zu der Verwirklichung kommen. Ihr seid nicht der physische Körper. Ihr seid auch nicht der Gedankengang. Ihr seid irgendwo in der Gegend der Augen. Das heißt, die Seele, die im physischen Körper ist, verbreitet sich im Körper durch Bewusstsein, so wie die Sonne sich durch das Licht am Tag verbreitet. Und dieses Bewusstsein ist im Wachzustand in den Augen situiert. Wenn man jemanden zum Beispiel im Wachzustand fixieren, wirklich anschaut in die Augen für lange Zeit, dann fühlt er das als ein berechtigtes Eindringen in seine Persönlichkeit, nicht? In das, was ihn ausmacht. Weil wir zum Wachbewusstsein mit unserem wir durchdringen den physischen Körper mit unserem Bewusstsein, was die Strahlen der Seele sind, und dieses Bewusstsein kommt zum Ausdruck in den Augen. Wenn wir schlafen, ist es in der Kehle, es ist nicht in den Augen. So, wenn ihr euch in die Augen schaut im Spiegel für lange Zeit und euch die Frage stellt, wer bin ich, werdet ihr dieser nicht materiellen Persönlichkeit, dieser spirituellen Persönlichkeit erstaunlich näher kommen. Und im Vijnana nun, ich will das nicht so vereinfachen, ich wollte mal für den Westler eine Übung geben, die schnell wirkt, aber im Vijnana gibt es unglaublich viele Meditationspraktiken, wie man dieses Bewusstsein immer mehr frei macht von den Schalen und den Höhlen und dann letztendlich zur Seele vorkommt. Die letzte Bewusstseinsstufe, die uns zur Bhakti hinführt, heißt Anandamaya. Wer hat schon mal Ananda gehört, dieses Wort? Bestimmt jeder, nicht? Ananda bedeutet so viel wie Glückseligkeit oder Freude. Anandamaya. Dieser Bewusstseinszustand ergibt sich dann, wenn man sich als Seele erkannt hat, aber auch, und das ist ganz wichtig, seine Verbindung zur höchsten Seele erkannt hat. In dieser Welt geht eigentlich alles um Beziehungen. Wir könnten zum Beispiel unsere Beziehung jetzt ausdrücken, ich bin gerade 4 Meter von der Tür entfernt, ich bin nicht so gut in der Entfernung, 4 Meter vielleicht, 3,80 Meter vielleicht, von der Tür und sagen wir mal 3,80 Meter und 3,85 Meter von dem, wie ist dein Name wohl? Mike? Ja, Mike entfernt. Das ist eine Art von Beziehung, eine räumliche Beziehung. Da habe ich mit allen Dingen in dieser Welt eine räumliche Beziehung. Unter Menschen gibt es da noch andere Beziehungen, diese feinstofflichen Beziehungen, diese persönliche Beziehungen und auch Charakterbeziehungen aufmachen. Mike kenne ich jetzt überhaupt noch nicht. Markus kenne ich ziemlich gut. Andere auf bestimmte Menschen reagiere ich in geradezu also die finden mich abstoßend, andere finden mich in einer bestimmten anderen Art und Weise, andere meine Freunde als sympathisch. Man könnte die ganze Welt in Form von Beziehungen ausdrücken, räumlichen Beziehungen und emotionalen Beziehungen, physikalischen Beziehungen und psychologischen Beziehungen und so weiter. Im Anandamaya geht es auch um Beziehung, nämlich aber um eine ganz besondere Beziehung. Was ist meine Beziehung zu Krishna, wie wir sagen in unserer Tradition, zu Gott? Und diese Beziehung soll dann in wunderbarer Art und Weise erkannt werden und in 5 liebevollen Beziehungen erlebt werden. Ihr wisst, wenn ich zu einem Menschen oder einem Objekt eine liebevolle Beziehung habe, dann werde ich viel, viel mehr von diesem Menschen zum Beispiel kennenlernen, als wenn ich eine Beziehung habe, an der es an Liebe fehlt. So, in der Bhakti-Tradition geht es darum, eine ekstatische, liebevolle Beziehung zum Höchsten einzunehmen und diese zu erfahren. Diese ekstatische, liebevolle Beziehung wird sehr interessant beschrieben. Wenn man alle Freude dieser Welt zusammentun würde und auf einen Haufen tun würde und mit der Zahl 1008 multipliziert. Wenn man alles Leid dieser Welt zusammennehmen würde und mit der Zahl 1008 multiplizieren würde und diese beiden Komponenten dann zusammenbringt, würde man merken, wie sich das Glück und das Leid völlig anders zusammenmischt, völlig anders ergibt, und dann würde daraus ein kleiner, unbedeutender Tropfen der Liebe zu Gott entstehen. Es ist also etwas ganz, ganz Besonderes. Etwas, was wir nicht erfahren haben in dieser Welt, was wir auch nicht erfahren können. Etwas, was jenseits aller Vorstellungskraft ist. Etwas, was völlig spirituell ist und in jedem Fall immer sehr intensiv. Gestern haben wir einen Vortrag gegeben und ich hatte gefragt, wie stellt ihr euch die spirituelle Welt vor? Und jemand sagte, so wie wir uns sie nicht vorstellen können. Es ist jenseits unserer Vorstellungskraft. So, um zu dieser Ebene der Bhakti zu kommen, ist es zunächst einmal wichtig, dass ein Mensch, es ist gut, diese Entwicklungsstufen zu machen, dass man aus der rein körperlichen Ebene, die sich in Essen und Tätigsein manifestiert, zu der intellektuellen Ebene kommt, dann zu der meditativen Ebene und dann zu der gottesbewussten Ebene, wo man den höchsten Herrn begegnet in seiner eigenen, in einem drin enthaltenen, liebevollen Beziehung. Ich möchte jetzt sehr gerne darüber sprechen, dass ich mit der östlichen Philosophie der Ansicht bin, dass der Mensch heutzutage nur eine Dreifünftel Person ist. Heute haben wir Menschen, die sind sehr gut bewandert auf der körperlichen Ebene und wir haben auch sicherlich große Intellektuelle, aber ihnen fehlt diese meditative und diese göttliche Ebene in ihrem Leben. Und deswegen hat der Mensch der Heuzeit wenig Überlebenschancen. Er ist nur eine Dreifünftel Person und nicht eine integrative Person, die alle Ebenen des Menschseins integriert hat. Daraus ergeben sich viele Schwierigkeiten und so weiter. Und eine große Schwierigkeit ist, dass der Mensch heutzutage nicht seine Beziehung zu Gott erlebt hat und verstanden hat. Es ist also wichtig zu wissen für den Menschen heutzutage, wie er sich transformieren kann und wie er diese letzten zwei Drittel noch entwickeln kann, die zu seiner Gesamtpersönlichkeit dazugehören, nämlich die meditative und die spirituelle Ebene. In unserer Tradition gibt es genau 5 Hilfen, wie man diese Bhakti-Ebene erreichen kann. Und ich möchte diese 5 Hilfen aufzählen für euch, um vielleicht euch eine Inspiration zu geben, wie ihr sie erfahren könnt. Das erste ist der heilige Name. Nama, sagt man in Sanskrit dazu. Der heilige Name ist eine Manifestation Krishnas oder Gottes in Form der Klangschwingung. Wenn man den heiligen Namen wiederholt, singt oder spricht, dazu könnte man auch tanzen, wie ich es, glaube ich, hier schon öfters gemacht habe. Uli Baru war auch ein guter Tänzer, habe ich einmal erlebt. Wir hatten einmal zusammen in Burgstettenfeld zur großen Kirtan gemacht. Dann hat man einen Kontakt mit dem Höchsten. Der Höchste ist gegenwärtig, oder Krishna ist gegenwärtig in seiner Klangschwingung, dem heiligen Namen. Das ist ein ganz großes Geheimnis dieser spirituellen Tradition. Wir beispielsweise haben hier so eine Mantra-Meditationskette und meditieren über den heiligen Namen mit Hilfe dieser Kette für vielleicht 2 Stunden am Tag, ohne Unterbrechung, wenn es ideal ist. Und haben so einen Kontakt mit dem Höchsten. Eine zweite Adresse sozusagen, wo man Krishna treffen kann in dieser Welt, ist Sangha oder die Gemeinschaft mit Menschen, die spirituell verankert sind. Lebensgemeinschaften. In diesen Lebensgemeinschaften gibt es eine Art, wenn sie richtig geführt werden, kann es zu einer Art spirituellen Befruchtung kommen. Etwas, was sagen wir mal, letztendlich zur nonverbalen oder nichtverbalen Kommunikation gehört. Weil in der Gemeinschaft mit spirituellen Menschen ja Kommunikation etwas so Wichtiges ist, möchte ich euch eine mystische Dimension der Kommunikation auflisten, die zur nichtverbalen Kommunikation gehört. Wenn spirituelle Menschen zusammenkommen und spirituelle Leben führen, wird sich plötzlich in ihrem eigenen Leben durch die Gemeinschaft, die sie miteinander haben, ihre spirituellen Anteile langsam offenbaren. Ich will das jetzt mal einfach ausdrücken. Manchmal, wenn Menschen in eine Diskothek kommen und sie sehen einen anderen Menschen neben sich, dann werden sie plötzlich ganz flackerhaft und ganz begeistert und fühlen starke sexuelle Anziehung. Die Musik ist so laut, dass sie sich nicht verstehen können, wenn sie miteinander reden, aber da ist eine Schwingung da, eine sexuelle Schwingung, zu der es keine Worte braucht, um sie zu vermitteln. Es gibt eine andere Form nichtverbaler Kommunikation, das ist, wenn sich zwei Menschen treffen, die sofort den Eindruck voneinander haben, der andere ist mir sympathisch. Und es steht im Herzen, ohne dass ein Wort gefallen ist, ein Gefühl der Zuneigung, wo man sich sozusagen gerne macht und wo man sich interessant findet und vielleicht den Wunsch verspürt, eine Beziehung aufzunehmen. Was sind diese, oder wie ergeben sich diese nichtverbalen Formen der Kommunikation? Die östliche Lehre sagt, dass diese Kommunikation durch bestimmte Energiezentren getragen werden. Zum Beispiel diese sexuelle Anziehung, von der ich zuerst sprach, geschieht im Energiezentrum des Muladhara-Chakras, des untersten Chakras. Und die das sich spontan sympathisch finden, findet in der Ebene des Herzchakras statt, des Anahata-Chakras. Kennt ihr das in eurem Leben? Ihr geht mit Leuten, geht über eine Straße und seht einen Menschen, der euch spontan irgendwie sympathisch vorkommt, sodass ihr unter Umständen den Wunsch habt, ein Wort mit ihm zu sprechen und auszutauschen. Ich glaube, wir kennen das alle. Oder kennt ihr, dass man einen Menschen sieht, der einem sofort unsympathisch vorkommt, ohne dass man miteinander gesprochen hat und seine Lebensauffassung kennt? Das sind Kommunikationen, die nicht verbal sind, nicht an Worte gebunden. Im spirituellen Bereich gibt es Kommunikation, die ebenfalls spiritueller Art ist und deswegen ist in dieser Kommunikation ein spirituelles Erleben möglich. Man nennt das Sangha, die Gemeinschaft mit spirituellen Menschen, da kann man sogar Gott begegnen. Eine dritte Adresse, sozusagen, ich wirke es sehr einfach aus, sind diese heiligen Werke, wie zum Beispiel das Srimad Bhagavatam. Das heißt, wer regelmäßig das Srimad Bhagavatam liest, wird sehen, wie sich im Lotus seines Herzens langsam Krishna manifestiert. Und dann gibt es noch zwei andere Begegnungsplätze von Krishna in dieser Welt, in Form des heiligen Spaces, heiligen Raumes, könnte man sagen, und in Form des Detis. Mit diesem Abschnitt meines kleinen Vortrages wollte ich euch nur sagen, dass es Adressen gibt oder Möglichkeiten gibt, wie man seine Beziehung zu Gott herstellen kann, seine Beziehung zum Göttlichen herstellen kann, indem man in Kontakt kommt mit diesen machtvollen Vorgängen, in denen sich das Göttliche manifestieren kann, nämlich dem heiligen Namen, der Gemeinschaft mit spirituellen Menschen, Offenbarungsurkunden wie dem Srimad Bhagavatam und so weiter und so fort. Ganz zum Abschluss meines Vortrages, der Mensch der Zukunft im Licht der spirituellen Tradition des Ostens, möchte ich euch eine kleine Lehrgeschichte erzählen, die das zusammenfassen soll, was ich bisher erzählt habe. Bei dieser Geschichte können auch diejenigen, die von Müdigkeit überwältigt sind, zuhören, denn sie macht fast den Vortrag zusammen und ist bestimmt gut, um weiter erzählt zu werden. Es gab, also ich muss es jetzt so erzählen, ich muss euch ehrlich gesagt noch eins gestehen. Ich werde jetzt die Geschichte erzählen, weil ich sie in das eine Buch noch mit reinnehmen will und das wird dann getippt und dann eingetan. Also ihr müsst mir gut zusprechen, dass ich es gut erzähle. Ich werde sie jetzt also nicht nur für euch erzählen, sondern für die, was immer das Buch für eine Auflage haben wird, für diese Zuhörer. Es gab einmal ein Prinz. Dieser Prinz feierte seinen 18. Geburtstag in dem Schloss seines Vaters. Diese Feier war zu gleicher Zeit ein Triumphzug seines bisherigen Lebens. Und er war ein sehr beliebter Prinz. Und ihm wurde zu dieser Feier gewährt, dass die besten Dichter des Landes kamen, um von ihm erdichtete Poesie zu hören. Er trug also seine eigenen Gedichte vor dem König und vor den Ministern, aber auch den besten Dichtern vor. In der Nacht dann, zum großen Tanz, tanzte er lange und ausgiebig und danach waren Gerüchte im Hofstaat fest am Kursieren, dass er seine Prinzessin gefunden hatte und nach einigen Jahren vielleicht die Königstochter des benachbarten Königsreiches heiraten würde. Nun, am Abend hatte er sich dann zurückgezogen in sein Schlafgemach, hatte versucht, Bruder Schlaf zu begegnen. Aber die Festlichkeit rumorte noch in ihm. Er dachte immer weiter an das, was gewesen war und war nicht in der Lage, Schlaf zu finden. Als die Lichter in den Zimmern und den Sälen des Palastes schon verlöschten, hörte er ein beunruhigenden Schrei. Lass mich frei! Lass mich endlich frei! Er konnte das sein. Er ließ sein Schlafgemach, um in den Zimmern zu suchen, ob da irgendjemand eingesperrt war vielleicht, oder niemand war da und ging in das Verlies. Aber er wusste schon vorher, als er reinging, da würde niemand drin sein, denn alle Gefangenen waren als sein Gnadenakt zu seinem 18. Lebensjahr befreit worden. Er ging also zurück in sein Zimmer. Lech wollte sich gerade hinlegen, da hörte er wieder diesen Ruf. Lass mich frei! Lass mich endlich frei! Du wirst nicht eher einschlafen können, als dass du mich endlich frei ließ. Und fragte, wer bist du denn, dass ich dich freilassen kann? Und die Antwort kam ganz tief aus dem Inneren, seinem eigenen Inneren heraus, ich bin dein Selbst. Was sagte der Prinz, du bist nicht mein Selbst, ich bin mein Selbst. Nein, sagte da die Stimme, du bist nicht dein Selbst. Du bist höchstens deine Gesichter, deine vielen Gesichter. Du bist noch nicht dein Selbst. Der Prinz war sehr, sehr gestört oder verwirrt. Und er verließ in der gleichen Nacht das Schloss. Er musste jetzt sein Selbst finden, um es zu befreien, denn er wollte ja wieder mal schlafen irgendwann. Und er eilte durch den Wald. Er ging an dem See vorbei und schließlich kam er zu einer alten Ruine. Und als er die alte Ruine erreichte, und sich gegen die Ruinenmauer lehnte, da verfiel er in einen leichten Schlaf. Und in dem Schlaf sah er etwas, was sehr wichtig ist für unsere Geschichte ist. Er sah, dass sein Körper, in dem er war, wie ein Schloss aussah, dass im Keller dieses Schlosses eine leuchtende Persönlichkeit saß. Und er so wie sie, aber noch mit dem Kopf so und weinte. Und richtig weinte. Schaute sich die Persönlichkeit an. Sie schaute ganz kurz aus dem Traum in die Augen und er sah die Augen erschrak. Danach wachte er auf und als er um sich schaute, bemerkte er, dass die Sonne bereits aufgegangen war. Und er sah, wie sich im Gebüsch etwas bewegte und aus dem Gebüsch heraus kam ein Weiser. Und er sagte, O Prinz, endlich bist du angekommen. Hast du etwas gehört in dir? Ja, wer bist du aber? Diese Frage werde ich dir später beantworten. Ich könnte jetzt aber so viel sagen, ich bin mein Selbst. Komm, ich will dir verhelfen, dass du dein Selbst freilassen kannst. Komm mit zu dem Fluss. Und er brachte ihn zu dem Fluss und bat den König, Sohn, in das Wasser zu schauen. Und da sah das der König ein Gesicht, das ihn völlig erschreckte. Er sah ein gieriges Gesicht, ein egoistisches Gesicht. Der Weise fragte ihn, willst du das sein? Der Prinz sagte, nein. So nahm der Weise dann das und seine Hand in das Wasser, ein bisschen lustig, und hatte dann auf der Handoberfläche ein ganz dünnes Gesicht. Sah aus wie eine verwelkte Zwiebelschale. Wie war das so drauf? Und dann machte er und blies das runter. Dann sagte er, schau aufs Neue in dein Bild an, dein Spiegelbild an. Als der Königssohn in das Wasser blickte, sah er ein fürchterlich arrogantes Gesicht. Der Weise fragte, willst du das sein? Nein, will dieses Gesicht nicht sein. Der Weise ging in das Wasser hinein, nahm das Gesicht raus und blieb wieder weg. So kamen an diesem Tag ungefähr 50 verschiedene Gesichter aus dem Wasser emporgestiegen. Verschiedene Gesichter des Prinzen. Am nächsten Tag kamen wieder so vielleicht 51 oder 52 Gesichter. Und es ging eine Woche so. Am Ende dieser Woche lehnte sich der Prinz wieder an die Ruine und er legte sich in die Ruine und schlief. Und da hatte er einen Traum, der sehr wichtig ist. Er sah sich selbst wieder wie ein Schloss. Und die leuchtende Persönlichkeit, die einstmals im Kerker gekauert hatte, muss man sagen, und dort geweint hatte, war jetzt die Treppen hochgelangt und schon ziemlich hochgelangt. Sie war fast ein paar Treppenstufen nur noch entfernt von der Tür, die ans Freie führte, die das Schloss hatte. Eine hohe Terrasse ist da oben. Und diese, das Selbst, das habe ich gesagt, diese Persönlichkeit, muss man sagen, sah sehr stark aus, sehr leuchtend und voller, ja, aus dem Inneren kommenden Freude. auch ein bisschen gefreut und dann war die, der Traum zu Ende gewesen. Am Vormittag war der Prinz dann wieder zu den Weisen gegangen. Der Weise hat gesagt, wir werden wieder an den See gehen, aber du wirst dieses Mal etwas sehen, mit dem du überhaupt nicht rechnen konntest. Sei nicht erschreckt. Und wenn ich dir eine Frage stelle, denke nach, wie du diese Frage beantworten wirst. Der Prinz war zum See getreten und hatte gedacht, er wird wieder eines seiner Gesichter sehen, von dem er sich verabschiedet. Aber als er sich über das Wasser beugte, starrte ihn eine so furchterregende Frage an, dass es ihm fast das Bewusstsein raubte. Und als er in die Augen dieser Fratze kam, sah, wie aus einem Quell, dem immer mehr Wasser fließt, viele Gesichter hervortreten, immer wieder neue Gesichter. Aus beiden Augen kamen sie. Und er kam so hervor und hervor und hervor. Es raubte ihm fast das Bewusstsein. Der Weise fragte ihn, habe keine Angst, dass du dort siehst, ist dein Ahankara. Hier muss ich eine kleine Fußnote reinbringen. Ahankara setzt sich aus zwei Worten zusammen, Aham und Kala. Aham heißt Ich und Kala heißt Macher, der Ich-Macher. Ahankara ist ein Ausdruck für das falsche Ego oder das falsche Identitätsgefühl, was zustande kommt, wenn sich die ewige spirituelle Seele, die ein Bürger der freien spirituellen Welt ist, also Bürger meine ich jetzt nicht nach irgendwelchen Gesetzen, ein Bewohner, sagen wir mal besser, der spirituellen, ewigen spirituellen Welt, wenn die sich identifiziert mit einem physischen Körper. Das Ahankara hat viele Gesichter produziert, nicht nur in diesem, sondern im vorangegangenen Leben. Es ist der Ich-Macher, das Kostüm, der Kostümschneider. Und als der Prinz diesen Urgrund seiner materiellen Identitäten sah, war er fürchterlich schockiert. Und er sagte, der Weise fragte ihn in diesem Augenblick, willst du das sein oder willst du es ablegen? Ja, sagte der Prinz, aber wenn ich nicht das bin, was bin ich dann? Ja, was bist du? Fragte der Weise. Und in diesem Augenblick, die Geschichte richtig erinnern, fiel es dem Prinz wieder ein. Ich bin gemacht aus Liebe, ein ewiges Teil Gottes. Und als er das sagte, spritzte dieses Spiegelbild auf. Er sah im nächsten Augenblick diese leuchtende Persönlichkeit im Wasser auftreten, dort wo sein Gesicht gewesen war, da er sie anschaute. Und der Weise sagte zu ihm, so, nun finde den Nächsten, der die Stimme hört. Lass mich frei und helfe du ihm auch sein Selbst zu werden. Gut, das ist, ich möchte jetzt kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe und was ich versucht habe mit der Geschichte zu erläutern. Und es kam mir in meinem Vortrag darauf an, so ein bisschen über den integralen Menschen nach der östlichen Tradition, aus der ich komme, der Bhakti-Tradition zu sprechen. Da gibt es den Weltzugewandten, den Karma, Bereich und dann den Jnana-Bereich, den weltabgewandten Bereich, der seine Synthese findet in Bhakti, der liebevollen Beziehung zum Höchsten, zu Krishna, wo die Welt weder abgelehnt wird, noch ausgebeutet wird zur Befriedigung, sondern als eine Brücke gesehen wird, als eine Energie Gottes, über den wir ihn zufriedenstellen können und erreichen können. Wie kommt man zu der Stufe der Bhakti? Man durchschreitet die verschiedenen Bewusstseinsfelder. Anamaya, ich bin, weil ich esse, wo man sich mit dem Körper oder dem Körperlichen identifiziert. Pranamaya, wo man sich mit den Tätigkeiten aktiv identifiziert. Und Jnanamaya, wo man sich mit dem intellektuellen Bereich identifiziert. Und kommt dann zu Vijnanamaya, das heißt dem, sagen wir mal, meditativen und dem Anandamaya, dem spirituellen Bereich. Ich wollte dann sehr gerne noch zeigen, wie man diese Bewusstseinsentwicklung nachvollziehen kann. Das ist, indem man mit den machtvollen Vorgängen Gemeinschaft hat, in denen sich Krishna offenbart oder Gott offenbart, weil der spirituelle Bereich in den materiellen Bereich reinkommt. Der heilige Name, die Gemeinschaft mit spirituellen Menschen, das Lesen in den offenbarten Literatur, in heiligen Schriften könnte man sagen, und noch zwei anderen Vorgängen, nämlich das Betreten des heiligen Raumes, des Darms, sind heilige Orte. Darüber habe ich mein Dia-Vortrag gemacht, will dann einen heiligen Ort besuchen zusammen in Dia und weiter. Und ich wollte mit meiner kleinen Geschichte etwas illustrieren, mit dem ihr vielleicht etwas anfangen könnt, etwas motivieren könnt. Die Grundaussage ist, dass der heutige Mensch zwei Bereiche nicht verwirklicht hat, nämlich den Vijnana-Bereich und den Ananda-Maya-Bereich, das heißt den meditativen und den, wie soll ich es nicht ausdrücken, rein spirituellen Bereich, und dass der Mensch der Zukunft diese Bereiche in sich vereinigt hat. Gut, damit bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen. Ich hoffe, dass etwas für euch drin war, dass ich euch nicht zu Tode gelangweilt habe, aber mit diesen Ausführungen. Vielleicht habt ihr hierzu irgendwelche Fragen, die ihr an mich richten möchtet. Sonst würde ich sagen, dass wir eine Pause einrichten und dann in die Erde gehen. Ja?
Ja, meine Frage.
Wie ist dein Name?
Andreas.
Du hast mich so freundlich gesehen.
Ja. Der Name Vishnu wird ja auch übersetzt mit Narayama. Also Nara, der Mensch, und Narayama sozusagen ist der Name Vishnu.
Mhm.
Nara und Yama, die Zusammensetzung, beschreibt auch Aurobindo in seinem Werk der Integrale Yoga, zeigt schon den Weg auf, sozusagen, dass der Mensch sich zu diesem göttlichen Wesen hinentwickelt. Das ist natürlich auch eine Sache, die aus der abendländischen Tradition von Evolutionsphilosophen beschrieben wurde. Das Ziel ist letztlich die vollkommene Einheit, also sozusagen den Endpunkt der Evolution. Wenn ich aber den Bhakti als sozusagen die höchstmögliche Stufe beschreibe, bin ich ja immer noch in dem Dualismus drin von dem Liebenden und dem Geliebten.
Ja.
Es ist Gott sozusagen, den ich als Subjekt, sozusagen ihm als Objekt, den die Liebe, und selbst wenn ich noch in der höchsten Form diesen Bhakti entwickeln in mir, in der Liebe zu ihm, indem ich ihn in den Formen sehe, in der Gita, dass eben die Schau der göttlichen Gestalt, dass sozusagen alles in seinem Licht erstrahlt, muss dann doch nicht der Bhakti auf dieser letztlichen Trennung stehen bleiben.
Sehr gute Frage, ja. Habt ihr alle den Punkt mitverfolgt, der in dieser Frage stimmt? Ist da nicht immer noch dieses Getrenntsein und nicht das Einssein in der Bhakti da? Denn im Bhakti, im Bereich der Liebe, gibt es den Geliebten und den Liebenden. Es ist eine Einheit und doch eine Verschiedenheit in einer unvorstellbaren Weise. Eine Einheit mit Gott und eine Verschiedenheit von ihm, die in der Bhakti angestrebt ist. Es heißt, dass der Aspekt Gottes Rasa ist, Wohlgeschmack. Und nun, um Geschmack zu erfahren, muss eine Verschiedenheit da sein. Wenn ich zum Beispiel den Geschmack des Zuckers erfahren möchte, das ist ein Beispiel, was oft gegeben wird, kann ich nicht eins mit dem Zucker sein und dem Zucker verschmolzen sein, denn dann ist es nicht mehr möglich für mich zu schmecken. Und da ist eine Individualität da, in dem Zucker und in dem Schmeckenden. So ist auch, um Rasa zu erfahren, nämlich Wohlgeschmack und Ekstase, immer eine, die das Aufrechterhalten einer Individualität zwischen Krishna oder zwischen Gott und dem Lebewesen da. Zu gleicher Zeit jedoch ist mit dieser Individualität nicht der Dualismus und beziehungsweise das Getrenntsein gemeint, was wir in dieser Welt kennen. Denn es ist eine Einheit auch gegeben. Wo tritt die Einheit auf in der Bhakti? Die Einheit findet statt in der wesensgemäßen Natur. Es gibt drei Eigenschaften in Gottes wesensgemäßer Natur und drei Eigenschaften in der wesensgemäßen Natur der spirituellen Seele, des Atmans. Und diese drei Eigenschaften sind Sat, Ewigkeit, Chit, Wissen und Ananda, grenzenlose Glückseligkeit. Die Eigenschaften Gottes, Sat, Chit und Ananda sind auch die wesentlichen Eigenschaften der Seele. So finden wir also eine Einheit in diesen Eigenschaften statt. Also finden wir das. Und eine Verschiedenheit in dem, dass hier Rasa oder der Wohlgeschmack einer ekstatischen, liebevollen Beziehung stattfindet. Ja, also das ist das Sanskrit-Wort hierfür ist Achintya. Achintya heißt unvorstellbarerweise Veda, Abeda. Veda heißt getrennt und Abeda heißt nicht getrennt. Unvorstellbarerweise verschieden und doch nicht verschieden von Gott. Das ist, was in dieser Bhakti-Sache da ist. Einmal sagte ein Weiser, warum soll ich der Zucker werden? Ich möchte den Zucker, das viel höher, den Zucker zu genießen. Aber man bleibt, dies ist nur ein weltliches Beispiel. Ja.
Ich denke, dass in dieser Welt, dass das Leid kommt aus dem Getrenntsein heraus.
Ja.
Deswegen wollen wir das Leid überwinden, dieses Getrenntsein vollständig überwinden. Denn in der spirituellen Welt, weil das die Leitaspekte nicht gibt, aber dieses Getrenntsein gar nicht überwunden werden muss. Und du hast das Leid, was ich dir dargestellt, dass dann dieses vollkommene Einssein, das ist das Höchste, das Ziel. Aber das ist mehr so auch eine Frustration mit dieser ganzen Erfahrung in dieser Welt. Dass man erstmal diese Dualität hinter sich lassen zu können, um das wieder wertschätzen zu können, dass man so in der Welt auch wieder, ja, auch wieder verschieden sein wird, in der Einheit.
Da gibt es wieder Verschiedenheit in der Einheit. Das ist aber das Sanskrit-Wort Achintya wird da genannt. Das ist unvorstellbar für uns. Das ist unvorstellbar. Ne? Ja. Wie heißt du denn, Sandra? Vidya.
Vidya?
Vidya. Ja.
Oder
mhm. Ja. Vielen Dank, Peter. Ja, ja. Das, was du sagst, denke ich, ist in jedem Fall, also den Menschen der Zukunft, das ist ein schwieriger Begriff, denn es wird immer Menschen auf unterschiedlichen Stufen geben. Das ist. Ich denke aber, dass um diesen Weg nach oben, damit ich ein bisschen höher werden kann, das Entwicklungspotenzial, das Status quo der Entwicklung der Menschen, sehr wichtig als spirituelle Anstöße zu geben. Wir sind gerade dabei auf der Veda-Akademie, ein interessantes Konzept zu erarbeiten. Also das ist noch ganz in den Anfangszügen, wo du vielleicht mal darüber sprechen könntest, dieses Konzept mit den Lebensfeldern und Leben und Ausbildungsfeldern. Das ist ein bisschen früh noch darüber zu sprechen. Lass uns lieber nicht über unausgegorene Dinge sprechen. Aber auch in diesem Konzept, was wir selber versuchen jetzt mal zu Gemeinschaften vorzustellen, unseren eigenen Gemeinschaften oder Gemeinschaften, die interessiert sind an dem, was wir zu vermitteln haben, wird diese Individualität des Einzelnen doch sehr hoch angerechnet. Und da gibt es nicht den Menschen, sondern die unterschiedlichen Menschen. Aber es kann auch eine Ausrichtung geben, eine spirituelle Ausrichtung, die der Menschheit als Ganzes verhilft, durch Wissen, was auf ihren einzelnen Entwicklungsstufen praktisch und auch weiterführend ist, eine höhere Stufe anzunehmen. Und ich glaube, diese Richtung, um die es geht, diese Entwicklungsrichtung, die möglichst in eine höhere Richtung geht, die dafür Möglichkeiten zu geben, das ist ganz, ganz ganz, ganz wichtig. Wir hatten mal eine Community gehabt mit 500 Hektar, nicht mehr noch, 1000 Hektar Land. Also richtig in Amerika. Und da war es uns bald klar, dass wir nicht nur spirituelle Leute dort leben können. Aus zwei Gründen, weil die spirituellen Leute meistens nicht so praktisch sind, auf diesen anderen Ebenen, und zweitens waren immer wenig vorkommen, und wir brauchten also wirklich Leute, die das Land bestellten und damit was machten, nicht? Und da haben sich dann verschiedene Leute angesiedelt. Da gab es zum Beispiel die eine Gemeinschaft, die waren voll und ganz auf den Haschischgenuss eingefahren, als ihr, da gab es andere, die haben also Sachen zu dem, also es tut mir fast weh, darüber zu sprechen, aber die haben so eine Sexualethik vertreten, die also das als unproblematisch betrachtete, die Partner so zu wechseln, und das geht mir also total gegen den Strich, ehrlich gesagt, aber ich will nur mal sagen, wir haben die alle dann dort aufgenommen. Dann gab es die Buddhisten, die ihre buddhistische Religiosität vertreten. Und uns wurde bald klar, dass um dieses Land, was wir bekommen hatten, zu nutzen, also eine unglaubliche Flexibilität benötigt ist, ein Verständnis, wo die auch über Grenzen, nicht, wo tun die einzelnen Kommunitäten anfangen und wo tun sie die anderen nicht stören, die ganz andere Dinge in ihrer Entwicklung hatten. Und wir merken dann bald, dass es nötig war, eine Richtung zu geben, die für alle angenehm, inspirierend, motivierend, also und so weiter, die viele Wörter aus diesem Sprachschatz kamen denn da auf, sodass eine langsame Entwicklung möglich war. Und ich glaube, diese Richtung zu geben, indem man einfach jedem hilft, auf seiner Ebene besser zurechtzukommen und sich weiterzuentwickeln. Das ist eine Aufgabe, die spirituelle Gemeinschaften wohl haben.
Ich glaube, das ist sogar ein sehr wichtiger Punkt, was Peter gerade angesprochen hat. Aber auch wieder, um es auf Triarobinde zu beziehen, er spricht von einer Notwendigkeit, also mit einer Klarheit, dass es eine Notwendigkeit ist der Evolution, die nicht sozusagen auch in unserem Zutun liegt. Und er geht dort auf eine bestimmte Stelle in der Gita ein, wo Krishna zu Arjuna sagt, tot sind die Feinde sowieso schon, sei du mein Instrument, sozusagen mit aufzufüllen. Also sozusagen, was er damit in der Deutlichkeit rüberbringt und in seinem ganzen Lager eigentlich rüberkommt, ist, dass es gar nicht unser Wille ist, der de facto sich ereignet. Das ist eine Illusion eigentlich, das Ich, das ist mein, das es handelt. Es ist eigentlich Gott, der hinter uns handelt und nur sozusagen wir diese, in der Bewusstseinsforschung sagt man, diese Benutzeroberfläche des Ichs haben und damit die Illusion des Handelns. Aber was daraus dann folgt, und das Chris Meyer sagt es nachher sehr schön, dass genau diese Stelle, die er da aus der Liga zitiert, zu ist, dass die das zukünftige Mensch sich zwangsläufig zu diesem höheren Wesen entwickelt, natürlich wird da, wie auch sagen wir mal, in der großen Kette des Seins, unterschiedliche Individuen geben. Aber dass diese Stufe eine Zwangsläufigkeit ist, die unvermeidbar ist. Und damit sozusagen das Schicksal des Menschen, und ich denke auch, dass in diesem Wort Narayama so schön rauskommt. Und ich kann ja für mich nur sprechen, wir waren jahrelang eigentlich, sagen wir mal, sehr stark in dem Exterminismus, wie Baro nannte, sozusagen die Angst vor der eigenen Selbstauslöschung. Weil wenn man sich die faste Welt anschaut, dann kann man ja zu dem Schluss kommen, dass es hier ein Bach runtergeht, sozusagen.
Ja.
Aber dann diese Klarheit, Kraft von Arobindo, die Zwangsläufigkeit, dass diese Evolution stattfinden wird und dass der zukünftige Mensch dann de facto das Göttliche repräsentieren wird. Nicht als die Möglichkeit und die Fragezeichen, sondern in der Deutlichkeit.
Ich verstehe, diese notwendige Entwicklung, die einfach so angelegt ist, als ein de facto existierendes.
Als sein Wille, sozusagen, der nicht hinterfragt wird, oder der sozusagen, wie es eigentlich schon mal Gott wirklich ist, der überlegt sich nicht, sondern er hat bereits sozusagen die Richtung festgelegt. Nur unsere Unwissenheit immer noch da sucht und meint, läuft in verschiedene Richtungen. Und wenn ich zum Beispiel den Link auch zur Physik, das mich hat sehr inspiriert, der Vortrag Markus über die heimische Physik der sechsten oder zwölften Dimension, wenn die Raumzeit transzendiert wird, also wir sind ja noch, Evolution macht ja nur Sinn im Sinne einer zeitlichen Entwicklung von nach. Wenn aber in einem höherdimensionalen Universum diese Trennung raumzeitlich auf diesen Punkt hin, auf den wir uns hin entwickeln, wenn man das jetzt Omega oder eben Gott, transzendiert ist, dann ist es doch de facto schon passiert.
Von daher, ja.
Es ist nur unser Nichtwissen, das sozusagen uns nicht in diese Dimension, in diesen Bewusstseinsraum eintreten lässt, dass es immer noch in diese Ebene gefangen hält.
Ja. Ja, das ist genau so wie du. Also, ich möchte euch da eine, zu dem, was Andreas sagt, auch eine kleine Anekdote aus dem Erfahrungsbereich unserer Bewegung sagen. Als mein spiritueller Meister nach Amerika kam, saß er einmal so ein bisschen frierend wohl auf einer Parkbank vom New York Central Park. Und jemand kam vorbei und fragte, was der Wind, kommen Sie von Indien? Ja. Und Sie werden hier in Amerika schon, wollen Sie hier? Ich möchte Sie weder vedische Wissen verbreiten. Haben Sie schon irgendetwas erreicht? Und mein spiritueller Meister dachte ganz kurz nach, wie er das ausrichten könnte. Zu dem damaligen Zeitpunkt kannte er niemanden in Amerika. Er beschreibt, dass er war da mit einem Schiffer, mit einem Schiff rübergefahren. Er hatte 3 Bücher, die er geschrieben hatte, mit im Gepäck und einen kleinen Koffer. War nicht richtig eingerichtet für die Kälte. Und fuhr also mit der U-Bahn von einer Endstation zur nächsten, um einfach die amerikanische Kultur erstmal kennenzulernen. Da war also nichts. Für ihn war Amerika ein nicht erschlossenes Planet sozusagen. Die Frage war an ihn zu diesem Zeitpunkt, haben Sie schon irgendwelche Folge oder irgendetwas? Er sagte dann ohne zu zögern, ja, wir haben viele Farbengemeinschaften. Ja, verschiedene, 70 verschiedene Übersetzungen der vedischen Literatur. Wir haben Schulen für Kinder, wir haben dies und wir haben das. Nur ein wenig Zeit. Ein wenig von ihrer Zeit. Und dieser Mann kam dann später, nach 15 Jahren, in einen unserer Tempel in Seattle und sah dort eine Bildausstellung so von Farmgemeinschaften, von Schulen, von vielen Büchern und erinnerte sich an dieses Gespräch. Also ich möchte dir da unbedingt recht geben. Unser Zeitbegriff von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist etwas, was wir auf unserer Ebene die Benutzeroberfläche des Egos so kennen. Aber es gibt andere Wirklichkeiten, die uns nicht zugänglich sind, die schon da sind. Mike, du bist hier, ich hörte von Markus ein bisschen, du bist hier auch schon seit der Gründungszeit am Mithelfen von diesem Lebensgut, oder wie man das sagen soll. Oh ja. Toll. Ihr wart doch zuerst, glaube ich, in Hunsrück, so eine Lebenswerkstatt hieß es, glaube ich. Hatte nicht Baro da in Hunsrück irgendwas angefangen? Und in der Eifel, genau, in der Eifel. Ja.
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 Wie würdest du denn aus der Sicht von ich weiß nicht, ob ihr einer verbindliche Philosophie vertreten. Wahrscheinlich gibt es auch hier viele individuelle Denker. Aber könntest du so eine Skizze geben von den Menschen, der zu kommt? Also ich ziehe das nur so an meinem Thema hier fest. Wir sind uns, glaube ich, klar, dass es ein Entwicklungsweg dahin ist und dass ich, wie Peter sagte, dass es schön wäre, dass ein bisschen hilft, dass wir in diese Richtung. Nicht? Aber wie würdest du das sehen oder was fällt dir dazu ein?
Ich denke auch, vielleicht ist man ein bisschen lang, bevor er noch ein bisschen weitergehen will, was auch zu sehen ist. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man nicht dabei ist, wie lang gerade aus ist.
Ja.
Und dann halt auch der Weg. Und wenn man auch wieder dann den Total, ne? Hat er wieder einen Kauf, das könnte genauso nicht sehen, wie er das Gefühl hat, dass er einen Willen, der wirklich einfach immer so ein Starfit ist, oder
ich finde das eine tolle Vision zu sehen, oder dass halt über das Beispiel war, dass die Menschheit gemeinschaftlich diesen ein großer Teil dieses Kulturs, nicht wie gesagt, Kokasheim und so, Parallelen und so, wenn man so ein Teppi ist. Ich denke, dass jeder einzelne Mensch dieses Kulturs irgendwann tun wird, dass wir wissen, ja, in dieser Welt als Kulturs in der Welt. Das ist der Plan, der göttliche Plan für jeden Einzelnen von uns, gibt diesen Weg zurück nach Hause. Aber es ist notwendigerweise eine historische Entwicklung. Wir denken vielleicht so, Gerstau und so weiter, die als so eine historische Entwicklung, dass es für dich stehen muss. Aber es ist wirklich so eine historische Entwicklung, es ist möglich. Ist das wirklich, das ist eine große Hoffnung, das passiert einfach. Ja. Passiert mit jedem von uns, wenn wir das machen. Man hilft sich gegenseitig und dafür ist es so für die Gemeinde. Ja. Aber als so eine historische Entwicklung, so
Tausende von Hunderttausende Millionen oder so.
Die Esoteriker, die waren ja immer auf dem Sprung, die kommen für die Millionen oder so. Ist aber, ja. Aber jeder muss sich
Interessant, dass als Physiker sozusagen mit, nachdem du dich intensiv mit dem Lebensstil oder Hoffnungsfeldtheorien beschäftigt hast, dass trotzdem der Pessimismus da ist. Weil eigentlich, du müsstest die physiologische Grundlage der Evolution, sagen wir mal, daraus ableiten können. Weil wir können zwar schon sagen, dass einerseits die individuelle Entwicklung natürlich der Impuls ist. Aber der Grund, warum es zu einer kollektiven Evolution kommen wird und kommen muss, ist auch physikalisch verständlich, sagen wir mal, im Kontext, sagen wir mal, dieser Feldkonzepte. Wenn ich zum Beispiel mir Laszlo, dessen Konzept der Feedback-Theorie anschaue, und von der Phylogenese, von der Entwicklung der Spezies aus, also die Ontogenese, die Entwicklung des Organismus anbelangt, dass es zu neuen Formen von Wahrnehmung dieser Felder kommen wird. Und er beschreibt es schon relativ detailliert, inwieweit zum Beispiel eine weitere Entwicklung der Hemisphären zu so einem Interferometer werden kann, dass dort sogar Quantenzustände über dieses Neuronenfeld ausgelesen werden können. Je mehr Individuen aber dann die Information der Selbsterkenntnis in das Triebfeld einspeisen und damit die Notsphäre, die Karl Lauterbach da beschrieben hat, schaffen, desto einfacher wird es sozusagen, für alle anderen Individuen da wieder auszulesen. Weil so wie eine Gemeinschaft, eine spirituelle Gemeinschaft auch ein Feld tatsächlich darstellt, so ist doch die ganze Menschheit auf einer höheren Ebene, auch in einem Feld, in dem, nennen wir das Triebfeld oder dem bayanischen Lebensfeld. Und damit würde die Entwicklung, die durch einzelne Individuen sozusagen realisiert wird, gleichzeitig innerstes Kollektiv mitrealisiert. Zumindest nicht gleich simultan, aber doch ist jedes Individuum, das sich befreit, ist ein kleiner Schub für die Gesamtheit der Spezies, für das Kollektiv, wo wir ja nur ein Fraktal davon sind. Deswegen bin ich eigentlich davon sehr überzeugt, dass das mit zunehmendem Verständnis, mit zunehmenden Individuen, das zu einer exponentiellen Entwicklung werden kann. Und ich muss da immer wieder sagen, in seiner Konsequenz hat die Sache keiner so in so einer brillanten Klarheit dargestellt wie Aurobindo, der nicht nur so einen historischen Ablauf sieht, sondern er sagt ganz klar, wir bekommen Hilfe von oben.
Er spricht von der Herabkunft. Von der Herabkunft einer höheren Energieform, er nennt es die Supramentale, das sozusagen die Energieform darstellt, die dann tatsächlich die Evolution in der Materie vollziehen wird. Und ich denke, das ist eine ganz entscheidende Frage, woher soll die Energie für die Evolution, die wir hier in der Materie anstreben, kommen? Und in dem Zusammenhang, das hat mich da sehr beschäftigt, auch noch in dem letzten Gespräch, Teilchen ist ja in der Abfolge sozusagen der Avatar nach Krishna.
Mhm.
Ich habe mich gefragt, warum ist Teilchen mit einem Pferd und mit einem Schwert dort? Mhm. Mit dem Schwert, die Antwort habe ich im Studium von Aurobindo gefunden, weil er beschreibt dort eben, dass das Schwert Zeichen der Verwirklichung ist. War sozusagen Krishna, Jesus, die Vorboten in gewisser Art und Weise. Es geht ja darum, das Göttliche in der Materie auszumanifestieren. Ist halt dieser Avatar, der die Macht hat, die Macht auch sozusagen zu transformieren. Was mir immer noch nicht klar ist, und vielleicht könnt ihr mir da helfen, warum er auf dem Pferd ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass im 21., 22. Jahrhundert nochmal einer auf dem Gaul ist, sozusagen. Oder ob das nicht vielleicht tatsächlich als ein symbolhaftes Bild eher zu verstehen ist, dieses Pferd, auf dem er sitzt.